Herzlich willkommen zum Podcast Veränderungsstabilität. Heute wieder eine Episode mit Gast, mit Gästin. Und zwar darf ich die liebe Gitta Pein hier begrüßen. Liebe Gitta, herzlich willkommen.
Danke, dass du mich eingeladen hast. Ich freue mich sehr.
Wir starten direkt mit unserer Opening-Frage. Stell dir vor, eine Zeitreisende ist im Jahr 2004 in eine Zeitmaschine gestiegen. Wo warst du 2004? Weißt du es noch?
2004 war ich in der Nähe von Bremen.
Okay, und was hast du gemacht?
Ach Gott, damals haben wir intensiver an dem mathematischen Hintergrund von Formwelt geforscht und versucht, das zu koppeln mit ganz praktischen Anwendungen im direkten Alltagsleben, also Kommunikationsanalyse im direkten Alltagsleben.
Die Welt war ein bisschen anders damals, ne?
Ja, ein Stück.
Die Zeitreisende sitzt vor dir und sagt, guten Tag, ich bin der Zeitreisende, vor 20 Jahren in die Zeitmaschine gestiegen. Ich habe zwei Fragen an dich. Erstens, wer bist denn du? Und zweitens, was muss ich denn über die Welt 2024 wissen?
Schöne Frage. Wer bin ich? Ich bin eine Musterleserin. Ich nutze Systemtheorie und Kybernetik, zwei Wissenschaften, die aus der Mathematik stammen, dafür Muster in Kommunikationssystemen und allen komplexen Entscheidungssystemen zu lesen und daraus Erkenntnisse abzuleiten für Kommunikationsorganisation in Unternehmen und in Gesellschaft. Und was muss man über diese Zeit jetzt wissen? Das war ja die Frage Nummer zwei. Dass durch den Zusammenfall von Algorithmisierung, Digitalisierung, Globalisierung und Vernetzung ein Emergenzsprung passiert ist. Wir leben in einer Zeit einer anderen Komplexität, in der Menschen hier und heute auch lernen müssen, anders zu denken, in der zum Beispiel KI-Programme, KI-Produkte mit dazu beitragen, dass sich gesamtgesellschaftlich die Masse mehr in ihre eigenen Komplexitätsreduktionen als früher hineinrhythmisiert, was drastische Folgen hat für Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und so weiter. Das dürfte das relevanteste Merkmal sein, dass also KI und Robotics, aber eben auch die Digitalisierung insgesamt und solche Phänomene wie YouTube, das weiß gar nicht, gab es das 2004 schon? Ja, ne? Ja. YouTube mit dazu beitragen, dass die Maschinen uns unsere eigenen Erwartungshaltungen in uns selbst wieder einfüttern, was dazu führt, dass es zu stärkeren Erwartungsbestätigungen der eigenen Welt kommt. Ja, Weltdarstellung, Weltgeschichte kommt.
Okay, ich glaube, wir werden jetzt die nächste Dreiviertelstunde so ein bisschen Holger die wandelnde Fußnote spielen, weil ich muss jetzt ein paar Begriffe einfach aufklären.
Ja.
Systemische Organisations- oder Systemik, da komme ich noch so ein bisschen mit. Das ist Luhmann. Wir gucken auf ein System als ein, hilf mir, da bin ich schon beim Definieren, komme ich schon ins Schwimmen.
Ja, Luhmann ist es eigentlich gar nicht zuerst, okay. Sondern der Begriff des Systems stammt aus dem alten Griechenland, Systema. Und wenn man eine einfache Art finden will, was System bedeutet, dann schauen wir auf Relationen. Also wie sind Dinge, Kommunikation, Gedanken, was auch immer, miteinander verbunden und untersuchen diese Relationen. Das bedeutet erstmal systemisch. Ne? Das heißt, wir schauen uns an, wie hängt jetzt ein Aufstandsphänomen in China zusammen mit weltpolitischen Veränderungen oder mit technologischen Veränderungen. Das bedeutet, systemisch zu denken, in Relationen denken und darin Muster zu finden.
Also, wenn man es jetzt mal in einer Plattenpolarität ausdrückt, das haben wir ja oft, systemisch drauf zu gucken, heißt nicht zu sagen, da ist ein Aufstand, weil dieser eine Gewerkschaftsführer ein großes Ego hat und deswegen hat er Leute aufgepeitscht, sondern das Ganze ist ein Symptom von systemischen Tatsachen und Vorgängen.
Ja, zum Beispiel, sich größere Zusammenhänge anzuschauen, zu gucken, wie Dinge miteinander verbunden sind. Deshalb bedeutet systemisch zu denken auch hochkreativ zu denken. Du musst dazu in der Lage sein, Assoziationen knüpfen zu können, die ergeben möglicherweise für einige erstmal keinen Sinn. Das hat mit Komplexität zu tun. Komplex bedeutet, hier klingelt gerade mein Telefon. Ich bitte um Entschuldigung. Wollen wir das abwarten oder soll ich einfach weiterreden?
Mach einfach weiter.
Okay. Es hat viel mit Kreativität zu tun. Kreativität ist ein Resultat aus unserer eigenen Komplexität, dass wir ständig Dinge hervorbringen, die wir nicht miteinander verbinden können. Und Kreativität bedeutet, mit der Unbestimmtheit, Unsicherheit und so weiter, die damit kommt, zu überlegen, okay, was könnte es denn sein, wie könnte es funktionieren und sich Neues zu überlegen. Und systemisches Denken ist insofern stark auf Kreativität angewiesen, weil ich brauche viele Assoziationen, um neue Ursache-Wirkbeziehungen, aber auch Interdependenzen und Sachen, die scheinbar erstmal gar nicht miteinander zusammenhängen, miteinander in Beziehung setzen zu können, um zu schauen, ist da möglicherweise etwas daran, was ich damit in Verbindung bringen kann und daran, was ich damit in Verbindung bringen kann und so weiter. Und dann vielleicht zu schauen, gibt es dem übergeordnete Muster. Danach suchen dann Systemforscher und Kybernetiker nach übergeordneten...
Aha, Kybernetik, sorry.
Ja,
Kybernetik. Zweite Wort, was ich definieren brauche.
Kybernetik ist ein Begriff aus der Mathematik, bedeutet einfach nur im Großen und Ganzen, wir schauen uns an, wie die mathematischen Beziehungen aussehen.
Mhm.
Ja, ganz simpel gesagt. Und sowas machen wir hier. Wir gucken uns die Mathematik von Kommunikationssystemen zum Beispiel an. Welche Formen entwickeln sie? Wie hängen die miteinander zusammen? Und können wir das Ganze auf universelle Merkmale reduzieren und von dort aus dann Systeme entwickeln, die uns dabei behilflich sind, komplexe Zusammenhänge in Organisationen und Gesellschaft besser beobachten und beschreiben zu können, schärfere Analysen herstellen zu können, die uns Möglichkeiten geben für neues Handeln, damit wir nicht dazu gezwungen sind, immer wieder dieselben Probleme zu wiederholen.
Ich erinnere mich in meinem Studium, lang ist's her, wie wir dort mit Mathematik im Wirtschaftsinformatikstudium anfingen und dann ging es da in Richtung Operations Research. Und ich weiß noch, wie unangenehm ich es fand, dass da vorne ein Mathematiker, den ich auch nicht mochte, der zu mir gesagt hat, wenn er eine Tochter hätte und ich in seiner Nachbarschaft wohnte, dass er eine Waffe haben sich zulegen würde. Also wir mochten uns gegenseitig nicht. Und dass der behauptet hat, er könnte mit mathematischen Modellen menschliches Verhalten quasi optimieren, vorhersagen und so weiter. Er bräuchte nur eine möglichst große, also je größer die Menge von Menschen ist, desto eher greifen seine Optimierungs. Und ich fand das blöd damals, weil ich mich als Mensch irgendwie klein gemacht gefühlt habe. Aber das funktioniert, oder?
Ja, wobei Analysen über große Datenmassen, wie wir jetzt aus Big Data und der KI-Forschung kennen, das Problem haben, dass jemand hingehen muss und sich überlegen muss, nach welchen Mustern suche ich hier gerade, und dann können die Muster zu selbstbestärkenden Effekten führen.
Mhm.
Insofern ist das eine ungenaue Wissenschaft. Wir machen hier was völlig anderes. Wir reduzieren komplexe Systeme gleich auf ihre universellen Merkmale. Die sind dann nicht abhängig von großen Datenmengen, sondern die haben eher was damit zu tun, wie etwas funktioniert, nicht was genau passiert. Also wie und was unterscheiden. Und über das Wie kommen wir da auf deutlich genauere Ergebnisse. Und dann würde ich schon deinem ehemaligen Professor so weit zustimmen, dass wir tatsächlich dazu in der Lage sind, im Rahmen das Verhalten komplexer Systeme vorherzusagen.
Okay. Gib mir mal ein Beispiel für das, was ihr macht. Hast du ein handfestes Beispiel, wo du sagst, wir haben ein komplexes System auf ein Prinzip runtergebrochen?
Ja. Mediation zum Beispiel. Wir haben Mediation runterbrechen können auf nur 3 Arbeitsschritte. Was wir machen ist, wie gesagt, wir suchen nach universellen Merkmalen, die bringen wir auf die Form, das haben wir getan, und können jetzt am Computer spezifische, komplexe Entscheidungssysteme emulieren, also laufen lassen, können denen zuschauen dabei, was sie tun, und konnten darüber feststellen, dass sich jede Konfliktmediation auf 3 Arbeitsschritte reduzieren lässt. Wie kommt man von System A zu System, wo man hin will, nämlich zum Beispiel einem ko-kreativen Sinnsystem? Und da geht man erst von einem sich wechselseitig ausschließenden Konflikt, der sich noch nicht reflektieren kann, im ersten Arbeitsschritt zu einem System, wo eine Minimalreflexion drin ist, im nächsten Arbeitsschritt zu einem System, wo der Fokus der Beteiligten auf meinen ausgerichtet ist und erlaubt wird, dass Teilen und Verstehen passiert, beziehungsweise Verstehen erwarten darf und mitteilen darf. Passieren. Und von dort aus gibt es nur noch einen Arbeitsschritt hin zu einem ko-kreativen Sinnsystem, das sich dadurch kennzeichnet, dass ich dieses System tatsächlich als Kommunikationssystem reflektieren kann. Und dann sind wir mitten in der Kreativität drin und raus aus dem Konflikt. Das Umgekehrte gilt auch, dass wir von ko-kreativen Systemen dann über diese nur 3 Arbeitsschritte zurückfallen können in symmetrische Konflikte. Polarisierung, gesellschaftliche, und daraus können wir auch ganz klar ableiten, wie beispielsweise jetzt in Organisationen Konflikte bewältigt werden können, wenn sie denn bewältigt werden müssen. Das muss man ja auch erstmal überlegen, haben sie nicht möglicherweise kreative Effekte? Mhm. Ne, oder in Gesellschaft, dass wir auch demonstrieren und zeigen können, was es genau braucht, um die starken Polarisierungen, die unsere Gesellschaft jetzt spalten und dümmer machen, auch infolge der von KI, Big Data und so weiter, also von dieser Emergenz, ne, von der ich am Anfang gesprochen
habe. Genau, das brauche ich auch noch erklärt, bitte.
Ja, Emergenz heißt einfach nur Fortführen von Komplexität auf eine andere Art und Weise. Machen wir es mal so ganz simpel. Eigentlich heißt es Reproduktion von Komplexität einer anderen Art, aber es reicht auch, sich einfach vorzustellen. Wir hatten bevor Algorithmisierung, Digitalisierung, Globalisierung und Vernetzung zusammengefallen sind. Ja, stell dir vor, du hast einen Bunsenbrenner, schmeißt die vier da in dein Reagenzglas, zündest unten drunter das Licht an und guckst dir dann an, wie die Sache explodiert. Das haben wir jetzt gerade. Mhm. Eigentlich schon seit geraumer Zeit. Ne? Aber Emergenz heißt, dass das, was jetzt dabei herauskommt, eine andere Komplexität hat. In Folge haben wir jetzt das Problem, dass die meisten Konzepte, Programme, auch die in Organisationsentwicklung, nicht mehr in unsere Zeit passen.
Okay, warte mal, ich häng noch bei die Welt brennt. Aber so ist das ja, ne? Und würdest du mitgehen mit der Theorie, die Welt brennt, weil sie ist... Nee, jetzt haben wir diese Geschichte mit, das ist jetzt meine intellektuelle Ebene, komplex und kompliziert. Ne? Also sie ist komplex, sie ist nicht mehr beherrschbar. Sie ist, wie du sagst, also die Algorithmisierung funktioniert nicht mehr. Wir haben ganz viel, wenn A, dann B, wenn B, dann C gebaut, haben das automatisiert und auf einmal ist das Ganze irgendwie auseinandergebrochen. Es greift nicht mehr. Wir stehen da und sagen, wir kriegen es nicht mehr organisiert und wir haben so ein bisschen so eine Komplexitätskrise. Ne? Also um es mal sehr deutlich zu machen, wir haben, wie soll ich es beschreiben? Wir haben politische Themen, die ganze Ukraine-Geschichte, ne? Mit der Pipeline, die gesprengt wurde. Wo kriegen wir jetzt Gas her? Da gibt es keine einfachen und keine guten Antworten mehr.
Also das hat es noch nie gegeben. Systeme, also komplexe Systeme, haben schon immer als komplexe Systeme funktioniert. Wenn wir eine Gesellschaft in die Vergangenheit zurückgucken, hatten wir allerdings mehrere Emergenzsprünge, wo eine andere, und das ist der wichtige Punkt, es ist nicht komplexer, das würde ich gar nicht unbedingt sagen, beziehungsweise das können wir im nächsten Schritt untersuchen, haben wir es mit einer höheren Komplexität zu tun, ja oder nein. Da würde ich dann über Beobachterabhängigkeit sprechen wollen und dann wird es da auch wieder komplex. Aber der wichtige Punkt ist erst einmal, der sich darüber klar zu werden, komplex hat Gesellschaft schon immer funktioniert, aber nach anderen Spielregeln. Ja, wenn wir in die Vergangenheit hineinschauen, wenn wir in die Emergenzsprünge hineinschauen, von Nomadisierung zu Sesshaftwerdung, da haben wir einen Emergenzsprung, von Sesshaftwerdung zu Städtebildung, da haben wir einen, von Städtebildung zu Industrialisierung und jetzt von Industrialisierung eben nicht in Digitalisierung, sondern in, ich nenne das Wirklichkeitsemulation, wo eben Algorithmisierung, Digitalisierung, Vernetzung und Globalisierung zusammenfallen und etwas Neues bilden. Und diese neue Komplexität, die ist jetzt eher unser Problem. Und mit der Differenz kompliziert-komplex kriegen wir vielleicht eine Vorstellung davon, wie Komplexität funktioniert, aber noch keine Vorstellung von der Andersartigkeit der Komplexität unserer Zeit heute.
Das ist ja diese Denke hinter diesem, ich habe gerade so einen Artikel geschrieben, ne? Also ich komme jetzt wieder mit den Buzzwords VUCA und Barney, ne? Mhm. Dass ja der Autor von diesem Barney-Konzept gesagt hat, VUCA unterstellt ja, es wird einfach von allem mehr und wenn wir nur mehr machen, dann kriegen wir es organisiert. Ne? Also die Volatilität hat zugenommen. Okay, wir müssen einfach von der breiteren Streuung bekannter Szenarien ausgehen, ne? Die Unsicherheit hat irgendwie zugenommen, wir brauchen mächtigere Szenariogeneratoren und Modelle, mit denen wir Dinge vorhersehen. Die Welt ist komplexer geworden, aber dieselbe Art von Komplexität hat sich nur vergrößert. Okay, wir müssen schlauer auf dieselbe Art und Weise nachdenken mit mehr Rechenpower, dann kriegen wir es hin. Ne? Also dieses Ganze, es ist linear intensiver geworden, sagst du auch. Der Barney-Mensch sagt, ist nicht. Ne? Also es sind einfach komplett neue Arten, neue Dimensionen da drin. Das ist auch das, was du sagst. Wir können nicht mit einfach mehr von dem, was wir früher gemacht haben, kriegen wir es nicht unter Kontrolle.
Ja, genau. Also ein schönes Beispiel in der Natur für Emergenz ist die Puppe im Vergleich zum Schmetterling. Mhm. Das ist ein schönes Beispiel dafür. Der Schmetterling funktioniert völlig anders. Ja, der bringt eine andere Komplexität hervor. Er organisiert sich anders, er funktioniert anders, er kann zum Beispiel fliegen. Ja, in Emergenz liegen auch Chancen. Nur wir müssen als Gesellschaft und jetzt eben, und das ist der wichtige Punkt, als globalisierte Gesellschaft anfangen zu denken. Organisationen können sich vielleicht noch in den kleinen lokalen Einheiten als in der Zeit von vor, sagen wir mal 1950, 1960, denken. Aber große Organisationen können und sollten das nicht mehr tun, sondern anfangen zu begreifen, dass sie gesamtgesellschaftlich eingebettet funktionieren, eingewickelt und daher auch größere Maßstäbe anlegen. Aber streng genommen ist auch das nicht unbedingt neu, denn Unternehmen passen immer ihre Veränderungskultur ihrer Umgebungsgesellschaft an und müssen daher natürlich ihre Umgebungsgesellschaft auch adäquat beschreiben können. Ja, also insofern, Komplexität selbst ist nicht unbedingt das Problem. Wir sind alle geborene Komplexitätsmeister. Ja, das liegt in unserer Natur. Das hat Evolution in uns angelegt. Jetzt geht es darum, festzustellen für sich, für seine Organisation, aber auch gesamtgesellschaftlich, in welcher Zeit leben wir eigentlich gerade? Was sind die Merkmale da? Und eins der zentralen Merkmale ist eben diese Emergenz. Und das bedeutet, da müssen jetzt alle ans Reißbrett zurück und die Frage stellen, was ist das, was wir hier und jetzt brauchen? Was sind die Perspektiven, die wir hier und jetzt benötigen? Wo müssen wir anfangen, komplett neu zu denken? Und dazu gehört, jetzt mache ich den Rückschluss zum Systemischen, eben fundamental zu lernen, systemisch zu denken und auch kybernetisch analysieren zu können, also Komplexität so reduzieren zu können, dass wir aufs Wie gucken und dort die universellen Merkmale analysieren und daraus Rückschlüsse ziehen. Aber der wichtigste Punkt, das ist der, dass jetzt in der Emergenz tatsächlich eben auch das Wissen überall hin muss. Ja, ich denke also, dass ganz grundsätzlich die Zeit von Beratung und Coaching eher vorbei ist, in der Form, also es heißt nicht, dass Beratung und Coaching überflüssig werden, aber dass diese beiden insbesondere hingehen müssen und anfangen müssen, aus dem Blickwinkel zu denken, wie sie sich am schnellsten überflüssig machen können, indem sie dafür sorgen, dass nicht sie diejenigen sind, die das Wissen behalten, sondern dass insgesamt das Wissen also tatsächlich in die Organisationen hineinkommt, das neue Wissen, damit die Reflexion vor Ort passieren kann. Ich hatte vorhin diese drei Arbeitsschritte vom symmetrischen Konflikt zum ko-kreativen Sinnsystem angesprochen und gesagt, bei den kreativen Sinnsystemen ist ein Merkmal, dass sie sich selbst eben als Kommunikationssysteme reflektieren können. Das ist notwendig und das muss man eben heute auch global denken. Und das bedeutet, wir müssen ganz neu anfangen, über Dialektik nachzudenken, über Reflexionswissen nachzudenken, all diese Dinge. Das sind so die Kernmerkmale, um die es jetzt gehen muss, auch in unseren Bildungs- und Konditionierungssystemen.
Also ich will es mal direkt aufnehmen. Wir sehen es ja heute schon, ne, wenn ich ich habe jetzt gerade wieder einen Jungberater eingearbeitet und bevor ich das vor 10 Jahren gemacht habe, es war ein ganz anderer Job. Vor 10 Jahren haben wir Wissen in Unternehmen reingetragen. Ne? Ja. Warum sind wir hier? Wir sind diejenigen, die wissen, welche 10 Dinge musst du beachten, wenn du ein CRM-System einführst, weil wir es schon mal gemacht haben. Ne? Heute setzt du dich hin und gehst auf ChatGPT und sagst, bitte nenn mir die 10 Dinge, die ich beachten muss, wenn ich ein CRM-System einfüge, aber tu es so, als ob es ein Rage Against the Machine-Lied wäre. Und dann kriegst du den Inhalt auch noch lustig aufbereitet. Das ist komplett weggefallen. Was wir mittlerweile tun, ist quasi, also ne, kannst du nennen, wie du willst, von den Rollen her, ob das Moderation ist oder Facilitation, aber zum Beispiel den Raum zu schaffen, um das zu tun, was du da beschreibst. Ich gebe dir ein Beispiel. Wir finden ja sehr viele Unternehmen, die in dieser New Work-Polarität gefangen sind. Ne, also wir haben alle im Büro gearbeitet, dann kam Corona, dann haben wir alle im Homeoffice gearbeitet und jetzt stehen wir vor der Wahl, alle wieder zurück ins Büro oder wir lassen die Homeoffice-Geschichte. Und beides ist Käse, sondern ich muss irgendwo diesen Raum schaffen, hinzugehen und zu sagen, also ganz konkret, wir tun jetzt mal so, als ob eure Firma, euer Unternehmen, eure Organisation neu gegründet würde und zwar heute. Wir gucken uns an, wie ihr arbeitet. Was sind Arbeitsszenarien, in denen ihr zusammenkommt? Was sind Kommunikationsszenarien? Wie ist das weltweit? Öffnet euch mal, ne, dann redest du über, wollt ihr denn weiterhin nur im Rhein-Main-Gebiet Leute einstellen? Oder wie wäre es denn, wenn ihr weltweit Leute einstellt? Das hat Vorteile, das hat Nachteile, da gibt es Zeitzonen. Und also in diesen kreativen Prozess reinzugehen, eben nicht zwischen diesem, okay, wir müssen uns entscheiden. Entweder wir machen alle im Homeoffice oder wir machen alle zurück ins Büro oder wir machen alle kommen Mittwoch ins Büro, was auch Blödsinn ist, was wir auch mittlerweile wissen. Ne?
Ja.
Also
ja,
diesen Raum halten für, ich wusste, ist das Emergenz dann, was dann da passiert?
Ja, es ist zumindest globalisiertes Denken. Ne? Und das ist ja schon mal ein wichtiger Schritt dabei, zu begreifen, dass die Kommunikation nicht bei unserem Unternehmen aufhört, nicht bei meinem Dorf aufhört und eben auch nicht bei den deutschen Landesgrenzen, sondern eben anzufangen zu begreifen, wir haben jetzt also all diese Technologien, die uns auch dabei behilflich sein können, schlussendlich die großen Herausforderungen, vor denen wir stehen, wie die Klimakrise. Ich sage bewusst Krise, kann ich auch gleich nochmal sagen, warum. Besser bewältigen zu können, und dazu gehört, das zu integrieren. Das bedeutet aber eben auch, wie du es ganz richtig angesprochen hast, aufzuhören, in diesem Entweder-Oder zu denken. Das war noch nie angemessen und heute ist es das umso weniger, weil wir so viele Möglichkeiten haben, die wir integrieren können. Wir müssen halt schauen, was wird vor Ort gebraucht. Und dafür aber auch die Kontexte genau setzen. Was ich jetzt zu systemischem Denken meine, ist noch einen Schritt weiter. Nicht anzuschauen, was kommuniziert wird, auch nicht, wie Menschen miteinander umgehen. Das ist alles eher nachrangig. Es wird immer noch zu viel, meiner Ansicht nach, der psychologische Fokus gesetzt, auch im Coaching, sondern tatsächlich systemisch zu denken. Das heißt, zu schauen, wie sich das Kommunikationssystem selbst verhält. Und da gibt es ganz klare Möglichkeiten, Kontexte abzugrenzen und zu zeigen, in diesem Kontext brauchen wir dieses Kommunikationssystem und in jedem brauchen wir eher das. Dann gucken wir uns vor Ort an, was die Teams dort bevorzugen, ja, wie sie bereits schon gut zusammenarbeiten. Und dann geht es nur noch um die Formanpassung, sowas zum Beispiel. Und das ist natürlich gut, so wie ihr das auch macht, dass man dann also auch darauf achtet, dass die Leute das einfach selbst machen können. Das ist der beste Weg, den es gibt. Ich wollte noch was zur Klimakrise sagen, das hatte ich neulich nochmal auf dem Schirm gehabt und das finde ich recht wichtig, dass wir auch aufpassen müssen in der Emergenz, dass die Begriffe, mit denen wir arbeiten, funktionieren. Wer sich mit amerikanischer Politik befasst hat, der hat gesehen, wie die Administration unter dem harten Ruder von Dick Cheney damals dafür gesorgt hat, dass einige Begriffe aus unserem Vokabular verschwinden. Da wäre der Begriff der globalen Erwärmung einer davon. Den haben die damals ersetzt durch Klimawandel und der Rest der Welt ist da leider gefolgt. Die haben damals psychologische Untersuchungen gemacht, Massenuntersuchungen gemacht, wie reagieren Menschen auf Begriffe, und sie wollten eben weg von der Carter-Idee. Präsident Carter hatte damals ja auf dem Weißen Haus sogar Solaranlagen aufbauen lassen, die Reagan dann direkt wieder abgebaut hat. Und die wollten also insgesamt weg von der Idee, dass globale Erwärmung in den Köpfen der Welt, der Menschen, der Weltbevölkerung als Problem gesehen wird und haben stattdessen Klimawandel genommen, weil der Begriff ungefährlicher wirkt. Ja, wir müssen solche Sachen auch wieder anfangen, mehr zu reflektieren, wie Menschen auf Begriffe reagieren und aufpassen, dass die Begriffe, mit denen wir arbeiten, auch die Systeme gut reflektieren und auch die Bewusstheit für die Problemfoki, die wir brauchen, also worauf wir uns konzentrieren sollten, mitnehmen. Das ist auch so ein Punkt, der in Komplexität eine große Rolle spielt und der eben auch überall sein sollte, Begriffsreflexionsfähigkeit.
So, aber jetzt sind wir an einem ganz spannenden und für mich auch tatsächlich ziemlich traurigen Punkt, ne? So, Klima. Umgang mit dem Klima und Reaktion darauf ist für mich immer ein Zeichen für, die Welt ist komplexer, als wir es als Menschheit hinbekommen. Und mal ganz platt gesagt, wir kriegen das mit dem Klima ja nicht unter Kontrolle, weil, also wir hätten vor 20 Jahren, ne, da gibt es ja immer diese Tagesschau-Ausschnitte, wo die Leute ganz lustig gekleidet sind, vor 20, 30 Jahren haben die ja schon gesagt, Leute, wir haben ein Problem. Wir müssen was tun. Und dieser Umgang mit diesem, ich bin so ein kleines Rädchen in so einem weltweit vernetzten Dings und ich muss jetzt hier gucken, dass ich halt nicht mehr Diesel fahre oder sowas, das hat ja nicht funktioniert. Das ist ja, wenn man es mal global sieht, gescheitert. Sondern es haben sich eben die Dick Cheneys durchgesetzt, die gesagt haben, ich nehme lieber mal sehr professionell einen kurzfristigen Vorteil. Ich werde gewählt, ich biete einfache, unrichtige, aber einfache Lösungen an. Statt den Leuten, den Menschen diese Last in komplexen Systemen agieren zu müssen, aufzubürden. Und das sehen wir heute ganz genauso. Ne? Also wir haben eine Regierung, da wollte ich vorhin hin, ne? Von denen kann man halten, was man will, die haben auch viel Blödsinn. Aber ich habe das Gefühl, sie versuchen an manchen Stellen schon den Raum für Komplexität zu halten und zu sagen, es ist nicht so einfach, Russe böse, Russe gut, Ukraine böse, Ukraine gut, irgendwie sowas. Wir navigieren uns dort durch. Es gibt schon noch Prinzipien, an die wir uns halten. Aber ansonsten kommt da ganz viel, ich will jetzt nicht sagen, Sprache, die du benutzt, aber ne, das kommt drauf an, da müssen wir gucken, differenzierte Auseinandersetzung. Und ich glaube, meine These, kannst du gerne dagegen gehen, meine These ist, wir sind als Menschheit im großen Kollektiv nicht in der Lage, diese Komplexität zu halten. Und deswegen fallen wir immer wieder auf Scharlatane rein mit brutalen aber einfachen, nicht angemessenen, aber trotzdem einfachen, in einem Gedanken fassbaren Antworten. Und das in der Politik, deswegen demonstrieren hier wir seit Wochen dagegen, weil die Scharlatane gerade sehr, sehr besorgniserregend werden. Aber auch in Unternehmen, da ist es ja nicht anders. Da sitze ich ja auch in Meetings und habe ein komplexes Projekt, was am Laufen ist und es hängt und es gibt 3, 4, 5 Faktoren und ich müsste systemisch draufkommen und da kommt irgend so ein Honk um die Ecke und sagt, ja, das ist, weil der Müller kein guter Projektmanager ist, lass den mal austauschen. Und auf einmal fällt das komplette Meeting um, der Müller fliegt raus als Bauernopfer, es wird ein Meier dafür reingesetzt und im halben Jahr später stehen wir, oh Wunder, an derselben Stelle.
Ja, also du hast jetzt viele Punkte angesprochen, ich greife mal ein paar davon raus. Also das erste ist grundsätzlich in der Emergenz, also ich nenne das Wirklichkeitsemulation, wiederhole ich nochmal, umdenken zu lernen ist relevant. Dazu gehört erst einmal zu begreifen, dass die Kommunikationsinhalte erst einmal zurücktreten müssen hinter der Form. Die Leute sehen den Wald vor lauter Bäumen nicht. Hier ist ein Inhalt und da ist ein Inhalt und dort ist ein Inhalt und dann muss das hier noch dimensioniert werden und da noch differenziert werden und so kommt man aus dem ganzen Dimensionieren und Differenzieren gar nicht mehr raus. Ja, so wichtig das auch ist, mehr dimensioniert und hochdifferenziert zu arbeiten zu können, sagen wir es mal so rum. Aber das größere Problem ist eigentlich eher, dass nicht gewusst wird, was die Formen sind, welche die Kommunikation gerade dominieren. Also wirklich aufs Wie zu schauen. Es wird seit Jahrzehnten gesagt, wir müssen das Wie des Denkens im Fokus behalten, wir müssen das Wie der Kommunikation im Fokus behalten. Und jedes Mal, wenn es darum geht, wird es sofort ein neues Was. Und so frisst im Augenblick tatsächlich die Polarisierung in unserer Gesellschaft jedes Thema, weil es keine Metaebenen dazu gibt, die angeboten werden, weil Komplexitätsmeisterschaft selbst kein Thema ist in unserer Kultur, sondern immer wieder zurückgeführt wird, erstmal auf die Grundbegriffe und wieder auf die Grundbegriffe und nochmal einfach machen und wieder auf die Grundbegriffe und so kommen wir da kein Stück weiter. Das scheint für mich nicht der richtige Weg. Gleichzeitig müssen wir natürlich beobachten, wir sind jetzt gerade erst frisch in die Emergenz eingetreten. Das sind jetzt also 50, 60 Jahre eher. Das ist noch nicht so lange und noch nicht so viel, weshalb auch die Sprache dafür noch fehlt. Aber ich teile zum Beispiel die Ansicht gar nicht, dass Menschen die und auch der Masse eigentlich die Fähigkeit zur Komplexitätsreflexion fehlt. Die ist angelegt evolutionär. Es fehlen die Konzepte dafür. Und das führt dazu, wenn wir uns die politischen Entwicklungen anschauen, dann handelt es sich da um Rhythmisierung. Wir können auf der einen Seite weiter den Fokus halten, wie wir es vor dem Emergenzsprung gemacht haben und immer auf die da oben zeigen. Das ist sehr einfach gemacht und einfach gedacht, wird das Problem aber nicht lösen. Denn dieser hierarchische Verweis greift das Problem nicht, sondern er ist Teil des Problems. Wir müssen gleichzeitig mit ins Auge fassen, dass die Massen selbst ebenfalls ein Problem sind. Und auch das ist nicht neu. Ne? Wenn ich jetzt an Ortega y Gasset zum Beispiel denke, der hat es ja ganz wunderbar schon in seinen Überlegungen zu Masse beschrieben. Und das war schon zu Zeiten von Franco. Ne? Das sind also auch keine neuen Ideen. Das wirklich Neue ist hier das systemische Wissen. Das muss überall hin. Und da sind wir dann an dem Punkt, dass wir nicht mehr unbedingt drüber nachdenken müssen, wie wir von einigen wenigen manipuliert werden oder wie die Masse sich selbst rhythmisiert und polarisiert, sondern wir können ganz klar darüber nachdenken, was unsere Bildungs- und Konditionierungssysteme heute brauchen.
Ich war ja gerade an dem Punkt, das heißt jetzt mal brutal verkürzt, wir halten die Nazis aus den Parlamenten raus, wenn wir anfangen, in der 7. Klasse systemisches Denken in Schulen auszurollen.
Ja, tatsächlich. Wir brauchen Bildungssysteme, die Merkmale unserer jetzigen Komplexität reflektieren. Und das heißt, wenn ich jetzt über Schule nachdenke, bin ich gleich wieder drin in dem Denken von vor der Emergenz. Wir müssen jetzt unser Bildungssystem, dann denken die Leute gleich immer an Schulen. Das würde ich gar nicht machen. Es ist viel zu umständlich und anstrengend und wird sofort wieder gefressen. Die heutigen Lösungen müssen aus der Zukunft kommen. Sie müssen von der Frage herrühren, wenn es eine Menschheit gibt, die die Klima Klimakrise oder globale Erwärmung gut bewältigt hat, die die immer wiederkehrenden alten Probleme aus der Basis unserer Wirtschaft über Immobilien und nicht erneuerbare Ressourcen wiederholt, wie dieser Ukraine-Krieg zum Beispiel. Was hat diese Menschheit anders gemacht? Und da gucken wir dann über Wirklichkeitsemulation auf die vier Faktoren. Wir gucken auf Algorithmisierung, auf Digitalisierung, auf Globalisierung und Vernetzung und sehen, dass uns Wirklichkeitsemulation auch die Antworten auf die Fragen liefert, was wir heute tun müssen, nämlich Problemlösungen gestalten und schaffen, die tatsächlich überall auch wirksam werden können. Heißt, globale Bildungsplattformen anbieten. Das können wir dem Staat nicht auflasten. Der ist viel zu langsam und mit seiner heutigen Konstruktion stammt er auch immer noch eher so aus der Zeit von Städtebildung. Hat sich natürlich über Industrialisierung auch und jetzt auch über die neuen Technologien versucht, er sich anzupassen. Aber die Reaktionen, das sagt das Wort eigentlich auch schon, die Politik funktioniert eher reaktionär, als dass sie vorweggreifen kann. Insofern müssen die Lösungen von woanders herkommen. Sie müssen aus dem globalen System herauskommen und dann vor Ort durch Staat, durch Wirtschaft, durch Wissenschaft weiter gefördert werden und auch durch die Medien. Das sind die Antworten hier. Das heißt also, der Anspruch auf die systemische Lösung muss aus dem Denken der systemischen Lösung herausgewonnen werden können und nicht wieder aus dem Denken zuvor. Unsere Schulsysteme stammen aus der Zeit von nach dem Zweiten Weltkrieg und wurden so konstruiert, wie sie konstruiert wurden, um zu verhindern, dass noch einmal ein politisches System auf unser ganzes Bildungssystem zugreifen kann und damit die gesamte deutsche Gesellschaft steuern kann.
Das ist eine Seite. Die andere Seite ist, dass die Fundamente, die Grundmauern unseres Bildungssystems im Dritten Reich entstanden sind, um sicherzustellen, dass wir genug Soldaten haben.
Ja, beziehungsweise noch früher. Wenn du jetzt historisch gucken willst, dann musst du auf Bismarck schauen.
Genau.
Und damit musst du dann darauf gucken, dass die Idee war, nicht nur die Frauen in die Betriebe zu bekommen, in die Fabriken zu bekommen, sondern die Kinder von der Straße. Ja, und das ist also im Wesentlichen darum, gegen Bildung zu schaffen, die Arbeitskräfte ermöglicht.
Aber das ist ja ganz wichtig, sorry, wenn ich kurz reingehe. Wenn wir uns das angucken, wir haben im Vorgespräch auch so ein bisschen darüber gesprochen, was die deutsche Kultur ausmacht, was andere Kulturen ausmacht.
Ja.
Und ich jetzt in meinem Alltag sehe mich ganz oft Führungskräften gegenüber, die sagen, ich wünsche mir so sehr, dass meine Mitarbeiter mal weniger hier so Erfüllungsgehilfen, Befehlsempfänger sind und mehr mitdenken und mehr machen. Ne, so. Und dann muss man sich aber auch gucken, ja, aber sie kommen aus dem Schulsystem, das eigentlich immer noch in seiner DNA hat, Sachbearbeiter zu produzieren.
Ja, aus dem Schulsystem, aber auch aus dem Gesellschaftssystem. Deshalb müssen, wie gesagt, die Lösungen aus der Gesellschaft kommen und das global und nicht nur landesbezogen. Bildung muss sich globalisieren. Das passt dann auch zu dem, was du vorgeschlagen hast, dass halt eben Unternehmen, ich muss das besser unterscheiden, Organisationen, da geht es immer um Kommunikationsorganisationen, dass Unternehmen eben auch darüber nachdenken, nicht nur Mitarbeitende aus Deutschland einzustellen, sondern die Kommunikation und die Potenziale und Ressourcen dort globalisieren. Das gehört da rein. Das gehört auch in Bildung rein. Aber wie alle, die versuchen, in Kindergärten und Schulen zum Beispiel Beiträge zum Change, zur Transformation zu leisten, die immer wieder feststellen, die Probleme beginnen bei den Eltern und nicht unbedingt bei den Schulen. Es kommt immer wieder vor, dass Kitas und Schulen sagen so, wir wollen uns jetzt verändern und wir haben hier auch Ideen und helft uns mal dabei. Und dann kommt es zu interessanten systemischen Vorschlägen und die scheitern dann an den Familien zu Hause. Wir können Bildungssystem nicht mehr getrennt denken von Konditionierungssystemen drumherum. Also wie sich gesellschaftlich mit Milieu bezogen in den Familien eigene Rhythmisierungen, Muster in Zeit bilden, die bestimmte Innovationsblockaden und auch Verlustaversion, Ängste davor, Dinge zu verlieren, aufbauen, wozu eben unter anderem auch gehört, dass Eltern grundsätzlich natürlich auch Angst davor haben können, ja, sage ich es mal so, wenn Kinder anfangen, Dinge zu machen, die Grenzen des Denkens oder der Erwartungshaltung der Eltern sprengen. Insofern, ja, das...
Ja, das aber ich bin ja in dem Game drin, ne? So, die Kids sind 4 und 7, das heißt, wir sind komplett in diesem System drin. Und das ist meiner Meinung nach nicht einfach erklärt, weil du hast ein in sich geschlossenes System. Ne? Du hast eine Systemschule, die funktioniert auf eine gewisse Art und Weise. Und die beschwert sich und sagt, wenn wir uns mal öffnen und wollen was machen, dann haben wir hier Eltern, die konsumieren. Ne? Die stehen da und die fordern von uns, die machen nicht selbst mit. Drehst es rum, fragst die Eltern, warum macht ihr denn nicht mit? Und sagen die Eltern, wir haben schon so viele Vorschläge gemacht, da kommt immer zurück, wir sind hier in einem System Schule. Also, ja. Ich will das Ganze mal, wir sind jetzt global gesellschaftlich irgendwie, wir gehen mal auf ein Unternehmen oder eine Organisation, ich nutze es synonym, auch wenn ich neulich was Lustiges bei dir gelesen habe, kann ich gleich nochmal sagen. Aber wir gehen mal auf diesen Mikrokosmos Organisation, weil du hast ganz vorhin, vor 20 Minuten gesagt, die Personalentwicklung oder sowas in der Art, Unternehmen sind nicht dafür aufgestellt, für das, was die Welt heute von ihnen verlangt. Erinnerst du dich? Also, da will ich
so generalisiert habe ich es, glaube ich, nicht gesagt, sondern wenn, dann habe ich es ein bisschen eingeschränkt und irgendwas wie generell dabei. Ja, aber ich habe den Kontext jetzt aber auch nicht mehr so genau.
Aber ich will nochmal dahin, weil da haben wir ja ein ähnliches Thema und eine ähnliche Frage. Mhm. Wir sehen Organisationen in veralteten Systemen, in veralteten Strukturen. Ne? Platt gesagt, wir gucken uns Organisationen an und sagen oder Unternehmen und sagen, das ist hier irgendwie eine Art von Hierarchie, von Entscheidungsfindung, von Organisationsstrukturen, von Kommunikationsstrukturen. Das hat vielleicht mal vor x Jahren funktioniert. Heute ist es nicht mehr passend, weil es ist zu langsam. Da gibt es verschiedene Symptombeschreibungen. Ne? Wir haben dieses Silo-Denken, was überhaupt nicht eine interdisziplinäre Vernetzung ermöglicht. Wir wissen, dass wir übergreifende, ganz offene, selbstorganisierte Teams brauchen. Und das meint nicht, alle Vorgesetzten zu feuern, sondern das meint, die Organisation von ganz schief quer über Organigrammen liegenden Teams zu ermöglichen und so weiter. Und da ist ja der Anspruch oft weit weg von der Wirklichkeit. Und wenn man dann fragt, wessen Job ist es denn, das zu tun, dann machen wir wieder diese Systemiker-Grabenkämpfe auf, dass manche sagen, naja, du sagst ja auch, das System selbst wird sich nicht selbst aus dem Sumpf ziehen können. Das muss von außen kommen. Also ich nehme jetzt mal das, was du eben gesagt hast, wende es auf eine Organisation an, dann wäre ja die Aussage, nicht Organisationsentwickler, nicht die Lehrer in der Organisation oder die Regierung in der Organisation kann das lösen, sondern das Volk der Organisation oder des Unternehmens muss es lösen. Auf der anderen Seite sagen wir wieder, aber wir müssen auch Strukturen schaffen, die es. Also wie kriegen wir das denn?
Ja, also erstmal, das würde ich jetzt so nicht machen. Okay. Ich würde nicht einfach von gesellschaftlichen Lösungen rückschließen auf Organisationen. Unternehmen bzw. die Kommunikationsorganisation in Unternehmen ist spezifischen Zwecken und Zielen unterstellt und muss sich daran auch ausrichten. So einfach geht das vor allen Dingen in demokratischen Gesellschaften nicht. Ja, da haben wir schon mal eine Einschränkung. Das nächste ist, ich gehe da gar nicht unbedingt mit, dass Organisationen sich alle jetzt selbst organisiert aufstellen müssen. Ich würde eher danach schauen, wie die Kommunikationsorganisation in der Organisation läuft und dann die Frage stellen, was brauche ich wo? Und so gibt es immer noch Teams, die zum Beispiel mit Selbstorganisation tatsächlich überfordert sind und wo auch die ernstzunehmende Frage gestellt werden muss, ob es für sie die beste Möglichkeit ist, das zu tun. Na, das würde ich kontextual betrachten und dann von Organisation zu Organisation schauen und deshalb erst einmal das Organisationswissen vermitteln zur Selbstreflexion, damit darüber dann Stück für Stück nach und nach dort ko-kreative Sinnsysteme eingeführt werden können, wo wir sie brauchen, was bei der Overall-Organisation mit Sicherheit der Fall ist und dann in den jeweiligen ja, Abteilungen, auch durchaus Silos, Teams und so weiter nachschauen, was dann jeweils dort sinnvoll ist zu tun. Und das kann man dann Stück für Stück und nach aufarbeiten, beginnen von oben und von unten gleichzeitig, das geht. Und auf die Art und Weise die Organisation entlang ihrer unternehmerischen Ziele organisieren und nicht entlang irgendwelcher ja, Ideale davon, was man denkt, was jetzt die besten Organisationsformen wären, sondern das muss kontextualisiert passieren.
Das heißt das, weil das klang vorhin auch schon bei dir an, ich verkürze wieder, aber die Lösung der Komplexitätskrise in der Gesellschaft wäre, wenn jeder besser darin wäre, auf einer Metaebene zu kommunizieren, und systemisch zu denken. Und die Lösung für Organisationen wäre auch, wenn dort mehr diese systemischen Kompetenz wäre?
Ja, wobei jeder natürlich ein Problem ist. So weit würde ich jetzt auch wieder nicht gehen. Wenn wir jetzt Margaret Mead zum Beispiel nehmen, wissen wir, dass einige wenige schon reichen können, um Transformation und Change zu betreiben. Da müssen wir schauen, wie sich die Kommunikationsformen gestalten und das entlang dessen tun. Ich habe eher gesagt, muss überall hin. Das heißt, es muss überall im Zugriff sein. Und dann ist die Frage, in welchem Ausmaß. Führungskräfte müssen meiner Ansicht nach tief drin stecken können und dazu wirklich dazu in der Lage sein, en Detail Formen von Kommunikationssystemen zu analysieren, um zu wissen, was sie in welcher Situation wo brauchen. Das spart enorm Zeit. Da kriegen wir Rückmeldungen von den ersten Beratungsunternehmen, die damit arbeiten. Die erzählen uns von 30-40% Einsparung der Kommunikationsorganisationszeit. Einfach weil gewusst wird, okay, das ist jetzt dieses System, da brauche ich das und das und das gar nicht erst zu versuchen. Das wird da sowieso nie passieren, also konzentriere ich mich gleich auf was anderes. Was die Teams selbst angeht, da reicht, wenn die Grundmerkmale der jeweiligen Kommunikationssysteme bekannt sind. Nehmen wir mal an, ich habe jetzt Teams, die von denen wir wissen, dort ist die Form des ko-kreativen Sinnsystems die beste. Dann weiß ich, das sind vier Merkmale, auf die ich dort gucken muss, dass die gehalten bleiben. Das eine ist, dass die Kreativität durchs ganze System meandern können muss. Das heißt, ich muss sehen, dass kreative Anschlüsse tatsächlich gewährleistet bleiben durch die verschiedenen Gruppen, jetzt des Teams zum Beispiel, oder durch, wenn ich das größer anlegen will, durch die Abteilungen durch. Das zweite ist, sie müssen dazu in der Lage sein, sich selbst als Kommunikationssystem zu reflektieren. Das, auch da braucht es nicht viel Wissen für, aber das ist relevant, das kennzeichnet alle ko-kreativen Sinnsysteme. Der nächste Punkt ist der, dass sie Hintergrundvereinbarungen benötigen. Die haben sie so oder so, das ist eh klar. Aber sie müssen sie reflektieren können und wissen, welche das sind. Und sie müssen diese Hintergrundvereinbarung auch kontinuierlich aushandeln.
Das ist das, was wir so Werte nennen.
Zum Beispiel. Ja. Mhm. Mhm, zum Beispiel. Wobei es dabei darum geht, dass die Reflexion sich aufs Handeln konzentriert und nicht aufs Reden. Die Wertediskussion kostet irre viel Zeit, kostet wahnsinnig viel Geld. Und schlussendlich sind das vielenteils Lippenbekenntnisse. Uns muss interessieren, was passiert hier tatsächlich. Und das muss selbst dann, wenn das den Werten widerspricht, auch nicht zwangsläufig falsch sein, sondern uns muss die Frage interessieren, funktioniert es ja oder nein?
Ich meine die gelebten Werte. Ich meine jetzt nicht, wir sind Teamplayer, blabla, sondern ich meine, wenn der Paul redet, dann redet danach keiner mehr.
Ja, genau. Und wenn ich sowas habe, dann weiß ich, okay, hier habe ich ein System, in dem ich also diese Form ganz lustig, den Sergeant Drillmaster, eine Sergeant Drillmaster-Funktion drin habe, dann muss ich gucken, erfüllt ihre Funktion ja oder nein? Und wenn das der Fall ist, dann behalte ich dieses System und schalte das nicht unbedingt zwangsläufig auf ein ko-kreatives um. Es sei denn, ich stelle fest, das ko-kreative Sinnsystem ist eben doch die bessere Form. Dann muss ich wissen, wie komme ich von A nach B. Ne, das heißt, wie kriege ich jetzt diese Sergeant Drillmaster Form aus dem System beziehungsweise so in den Hintergrund des Systems, sodass auf sie zugegriffen werden kann, wenn sie benötigt wird. Und der vierte Punkt bei den ko-kreativen Sinnsystemen ist eben dieses kontinuierliche Aushandeln. Ja, dass sie das können. Schlussendlich läuft es da auf etwas hinaus, das nenne ich Pogo-Fähigkeit, also die Fähigkeit, in Pogo tanzen zu können und eben...
Erzähl mir mehr. Endlich sind wir da.
Ja, ich habe früher immer gesagt, den Pogo tanzen können und der Frank Habermann von der Hochschule für Wirtschaft und Recht aus Berlin, der hat daraus Pogo-Fähigkeit gemacht, was ich wunderbar finde. Das bezieht sich aus dem Punk, dieser Tanz, wo alle springen in einen Raum, es gibt keine klaren Regeln dafür, wie man sich zu bewegen hat, es darf zu Rempeleien kommen, es macht einen irren Spaß, den zu tanzen. Aber es gibt eben doch, und das sind die Hintergrundvereinbarungen, ein paar Regeln, nämlich zum Beispiel die, wenn einer stolpert oder stürzt, dann springt alles auseinander und dem Gestolperten wird wieder aufgeholfen. Also fundamentale Rücksichtnahme darauf, dass niemand wirklich ernsthaft zu Schaden kommt, gleichzeitig aber eben auch die Fähigkeit, sich anrempeln zu können, weil in Kommunikation ist sowas eh unvermeidbar. Und wenn wir versuchen, eine Wertekultur zu bauen, in der man Verletzungen komplett versucht zu vermeiden, kriegt man keine ko-kreativen Sinnsysteme. Pogo-Fähigkeit ist eine Schlüsselfigur in all dem. Und das heißt, bei der Wertediskussion müssen wir dahin. Und das ist die Antithese zu Wertschätzung, Respekt und so weiter, dergestalt, dass Soft-Value-Kulturen paradox funktionieren, halt eben immer das Problem mit sich bringen, dass am Ende die Leute doch versuchen zu regulieren, wer wie mit wem umzugehen hat. Ja, so wie viele Coaches, die in Organisationen reingehen und erstmal gucken, wie die Menschen dort miteinander umgehen, um dann zu versuchen, eine Umgehenskultur zu finden, in der sich niemand zurückgesetzt fühlt, was nicht funktioniert im Zusammenhang mit Kreativität. Wir müssen es genau andersrum machen.
Wobei du das auch beim Pogo hast, ne? Also ich erinnere mich an meine Jugend, da war am Rand des Pogo-Pits war dann immer die Pogo-Polizei, haben wir die genannt. Das waren Leute, die sich prügeln wollten, aber wussten, ich kann nicht im Pogo mich prügeln.
Ja.
Aber ich stelle mich da jetzt hin, bis jemand anderes einen umrempelt und nicht schnell genug ihm wieder aufhilft und dann haue ich den auf die Schnauze.
Ja, ja, aber das ist kein Pogo, ne? Das ist nicht die Idee des Pogo, sondern das ist die Idee von Kneipenschlägereien. Sowas meinen wir hier nicht.
Ich habe tatsächlich hier gerade eine Liste von dir auf, weil wenn man ko-kreative Sinnsysteme googelt, dann kriegt man nur Ergebnisse von dir. Und da steht Pogo-Fähigkeit. Da steht, das ist eine Checkliste, ne? Was brauche ich für so ko-kreative Sinnsysteme? Pogo-Fähigkeit aller Teilnehmer.
Ja.
Und das klingt so witzig, das ist ja überhaupt nicht trivial, ne? Also den Pogo kann ich schon erlernen, wenn ich irgendwie auf so ein Konzert gehe. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass in einem beruflichen Kontext, insbesondere in einem, wo ich gewöhnt bin, mich anders zu bewegen, jetzt soll ich auf einmal auf der einen Seite... Also da steckt ja drin diese Bereitschaft und Lust am Konflikt, wissend, der wird nicht persönlich und wissend, ich komme nicht zu Schaden und ich schade niemand anderem, aber ich habe Spaß im Chaos. Das ist ja nicht trivial, ne? Also das ist meiner Meinung nach. Da steht primus inter pares, fluktuierende Kompetenzhierarchien. Also ich muss in der Lage sein, und jetzt sind wir fast schon wieder bei der Schuldiskussion, Hierarchien, die ich als etwas zu Respektierendes, etwas Starres erlernt habe, sollen jetzt auf einmal fluktuieren. Ich habe vor ein paar Wochen, ich glaube, ich habe sogar gepostet auf LinkedIn, hat mir jemand zugespielt ein Buch, das heutzutage noch Azubis in die Hand gedrückt wird, wo am Anfang, also so, wie werde ich ein guter Azubi? Und da steht am Anfang einfach nur drin, deine Meinung gilt gar nichts. Du bist jetzt hier, um die Schnauze zu halten. Zu Hause interessiert das vielleicht, ob du jetzt der Meinung bist, was es hier zu kochen gibt oder sowas. Du bist jetzt ein Azubi und die ersten 2 Jahre sind nur seniorigere Menschen dort und du bist das kleinste Licht, halt die Klappe und mach einfach. Wo ich drauf geguckt habe, gesagt, super, ne? Das sind genau die Ausbildungen, die wir heutzutage brauchen. Dann steht hier, dritter Punkt, Werteumsetzung statt Wertediskussion. Höchstens mal Werte zurechtrücken, das hatten wir eben gerade, dieses Verständnis. Nur weil wir es auf dem Poster schreiben, ist es noch lange nicht Realität. Ja. Ein Verständnis, das ich bis in Vorstandsetagen heutzutage öfter nicht vorfinde, als es vorzufinden. Mhm. Und dann steht da als viertes Respekt statt Empathie. Empathie wird viel zu schnell übergriffig, dann ist sie keine Empathie mehr. Wer sich dazu was fragt, kann bei mir gerne Schulung dazu machen. Ist ein Lieblingsthema von mir, diese Verwechslung von Sympathie und Empathie, sowieso, ne, hinzugehen und zu sagen, da kommt er, oh, gestern ist mein Kaktus gestorben, oh, du Arme, das hat überhaupt nichts mit Empathie zu tun.
Ja.
Meine Frage, warum ich das jetzt gerade runtergelesen habe, ist, glaubst du, eine signifikante Menge der Menschen ist tatsächlich im Alltag in der Lage, das zu tun? Meine Frage ist nicht, ob die theoretisch alle dazu genetisch in der Lage wären. Wir sind auch alle theoretisch genetisch in der Lage dazu, einen Waschbrettbauch zu haben und in der 30er-Zone 30 zu fahren. Wir machen es aber nicht. Verstehst du?
Also ich würde da gerne was reinnehmen. Du hast gesagt, es wird nicht persönlich beim Pogo. Ich denke, wir müssen wissen, es wird sehr wohl persönlich. Es wird immer persönlich, wenn ich es persönlich nehme. Und es gibt eine Menge Situationen, in denen es das sehr sinnvoll ist, auch persönlich zu nehmen. Die Frage ist, wie ich damit umgehen kann. Und ich denke, ja, jeder kann das lernen. Tatsächlich. Und es ist auch nicht so schwer. Das heißt nicht, dass das leicht fällt. Ja, sondern es bleibt oft auch unangenehm. Also wenn ich etwas persönlich nehme und dann überlegen muss, zum Beispiel, ist es korrekt, das persönlich zu nehmen? Ergibt es Sinn aus Perspektive von jetzt Kooperationsstrategien zum Beispiel? Ergibt es Sinn aus Fragen der Rhetorik? Dann habe ich schon mehr machtvolle Mittel in der Hand, um damit tatsächlich dann auch adäquat umgehen zu können und im Zweifelsfall denjenigen, der mich da anrempelt, auch, das gehört nämlich auch zur Pogo-Fähigkeit dazu, in seine Schranken zu verweisen. Nicht nur, um mich selbst zu schützen, also Wehrhaftigkeit auch der eigenen Grenzen ist relevant, sondern auch, um die Kooperationssysteme zu schützen. So, und insofern deine Frage, kann das jeder? Ich denke, es kann jeder lernen. Und gerade weil es verhältnismäßig leicht ist, auf die Merkmale zu achten, es ist kein leichter Weg und wir brauchen dafür auch die Umgebungsstrukturen. Womit ich beim wichtigen Punkt bin, eine der zentralen Kritiken aus der Psychologie an New Work zum Beispiel ist, dass Menschen damit überfordert sind mit New Work. Das stimmt und stimmt nicht. Denn grundsätzlich kommt es auf die Kontexte drauf an, wo jemand damit überfordert ist. Und insofern müssen wir da schauen, wo wir ko-kreative Sinnsysteme, und New Work ist nun mal ein ko-kreatives Sinnsystem, wo wir die benötigen und wo nicht. Und da würde ich dann entsprechend auch wegen der Pogo-Fähigkeit gucken, ob mein Team jetzt, weiß ich nicht, das in der Payroll arbeitet, wirklich ko-kreativ arbeiten muss oder ob das da nicht sinnvoller ist, doch lieber eher in Richtung von Silo-Kreativität zu gehen. Das ist der wichtige Punkt hier. Ich würde diese Verallgemeinerung so gar nicht gelten lassen, sondern immer und immer wieder zu der Frage zurückkehren, welche Kontexte benötigen welche Inhalte und damit welche Systeme und daran organisieren. Dafür braucht es das notwendige Wissen und das ist nicht viel.
Ich bin völlig bei dir. Ich habe, ich glaube, sogar auch hier in einem Podcast schon mal erzählt, wir vor Jahren viel so in Selbstorganisation gearbeitet, ne? Vor allen Dingen Holacracy. Und zwei relevante Dinge, die ich da gelernt habe. Das eine war, ich war in einem Austausch mit einem englischen Steuerberater, Riesensteuerberaterkanzlei war das. Die haben auch Holacracy gemacht. Und für mich war das damals so schon auch mein Baby und ich war der Meinung, jeder Mensch ist in der Lage. Das war immer die Frage, kann das denn jeder oder ist das in so ein intellektuelles Ding? Und dann haben wir gesagt, nee, kann jeder. Und dann gab es auch Beispiele bei so einem Flaschenproduzenten, zum Beispiel so Trinkflaschen hergestellt, das in der Produktion, in der Logistik, die auch holokratisch gearbeitet haben. Und dann haben sie immer hochgehalten. Und dann habe ich mit den Steuerberatern geredet und dann sagten die, habe ich gesagt, wie macht ihr das denn, dass ihr die Leute befähigt, in diesem selbstorganisierten Raum zu funktionieren? Weil da, wir strugglen da, wir haben da Probleme teilweise. Und dann sagten die ganz lapidar, naja, wir machen eine psychologische Diagnostik bei der Einstellung. Und wir steuern die aus. Und oh, mein Social Justice Warrior ist wach geworden. Und gesagt, das kann doch nicht sein, hier zwei Klassengesellschaften. Und so. Und dann sagt der Typ auf der anderen Seite, nee, also ich bin schon der Meinung, dass grundsätzlich jeder Mensch in der Lage wäre. Nur manchen muss ich es halt eine halbe Stunde erklären und manchen ein halbes Jahr. Und ich habe keine Lust, das halbe Jahr zu investieren.
Ja, wechselseitige Anpassung der Kommunikationsorganisation an die Menschen und der Menschen an die Kommunikationsorganisation. So funktioniert es am besten. Ne? Das heißt, wir überlegen uns, was brauchen wir in welchen Kontexten und bauen dann dort entlang. Und wenn das Wissen dann auch entsprechend an den Stellen ist, in der Komplexität und Tiefe, die benötigt wird, dann läuft es auch von allein. Ich habe zum Beispiel noch nie ein ko-kreatives Sinnsystem gesehen, wo die Leute dabei waren, tatsächlich die ganze Zeit über Werte zu reden.
Gib mir doch mal gerne Beispiele von funktionierenden ko-kreativen Sinnsystemen, um das also Ganze mal ein bisschen konkreter
zu machen. Ja, mache ich einfach jetzt hier mal bei uns bei Formwelt. Wir sind ein Team aus vielen Nerds, alle hochkompetent in ihren jeweiligen Arbeitsbereichen, sehr fasziniert und interessiert an allem, was die jeweils anderen tun, aber bei uns passiert das gar nicht, dass einer versucht, im Denken oder im Aufgabenbereich irgendeines anderen rumzupfuschen. Wir haben hier ganz natürlich fließende, primus inter pares, fluktuierende Kompetenzhierarchien. Wenn der eine was kann, dann hören alle anderen zu, machen, was er will und umgekehrt. Es läuft einfach ohne großartige Abklärung oder so. Das ist nicht nötig. Wir reflektieren uns kontinuierlich mit als Kommunikationssystem. Wir haben alle das entsprechende Wissen, reagieren augenblicklich, wenn wir merken, so hier ist jetzt also eher der Sergeant Drillmaster nötig. Ja, hier muss jetzt jemand, der sich in dem Fach gut auskennt, sagen, wie es zu laufen hat, dann machen auch alle anderen mit. Es sei denn, jemand merkt tatsächlich in seinem eigenen Kompetenzraum, nee, Moment mal, der sieht da gerade was nicht, das muss ich hier nochmal kurz mit reinbringen. Das heißt, wir reflektieren kontinuierlich unsere Hintergrundvereinbarungen und haben nicht das geringste Problem, jederzeit auch mal in eine Monotonie zu schalten, wo jeder einfach nur sein Ding macht oder aber eben auch kurzfristig Hierarchien zu entwickeln, wenn die notwendig sind, um uns zu orientieren. Und das ist ein ganz natürlicher Flow, der da passiert und den würde ich erst einmal so, wie er hier passiert, gar nicht allen anderen aufzwingen wollen, denn wir erfüllen hier schon ein paar Voraussetzungen, die keineswegs überall gegeben sind, sondern wenn man merkt, man braucht sie jetzt also auch in anderen Kontexten erst einmal trainieren muss. Dazu gehört auch unter anderem ein tiefes Wissen über Neurodiversität. Ich arbeite wahnsinnig gerne mit Menschen aus dem neurodiversen Spektrum zusammen, weil ich dort weniger Rhythmisierung über die Beziehungsebene benötige. damit auch weniger runterbrechen der Komplexität, der Kreativität und Komplexität auf, naja, wie soll ich sagen, einfach vermittelbare Zusammenhänge. Da ist schlicht und ergreifendes Interesse am Lernen dessen, was der jeweils andere weiß, groß genug. Und die Furcht davor, selbst an Status zu verlieren, wenn man was nicht weiß, sehr niedrig.
Du hast eben Ausbildung gesagt. Ihr bildet ja, ne, weil darauf läuft es ja hinaus, du hast gesagt Berater, aber auch Manager, Managerinnen, darin ausbilden, so auf Organisation und auf Kommunikation zu schauen, dass man zum Beispiel in seinem Team dann irgendwann mal fluide schalten kann und sagen kann, so, das ist jetzt hier gerade eine Phase oder eine Zeit, in der wir in einem ko-kreativen Sinnsystem arbeiten. Da gelten folgende Regeln. Und jetzt sind wir gerade in einer Phase, da ist jetzt, wird jetzt mal angesagt, Sergeant Drill Instructor oder was hast du vorhin gesagt, Silo-Kreativität.
Ja.
Jeder für sich.
Ja.
Und das bildet ihr quasi aus und ich gehe darauf hin, weil erstens, ich würde gerne Werbung machen, aber zweitens, ich habe irgendwann mal gelesen, dass du behauptet hast, dass das jeder versteht, was ihr da ausbildet.
Also ich unterscheide zwischen Verstehen und Begreifen. Verstehen bedeutet erst einmal nur, dass ich das Verhalten eines anderen als Kommunikationsverhalten interpretiere. Begreifen, das bedeutet, Dinge aus unterschiedlichen Zusammenhängen greifen zu können. Und ja, die Sachen, die wir hier vermitteln, die sind simpel. Deshalb denken auch viele am Anfang, sie seien kompliziert, denn die meisten Menschen denken zu kompliziert für den Kalkül und viel zu häufig auf der Beziehungsebene. Und wir lernen in unseren Bildungssystemen, das Wir ist jetzt ein kleines Wir, ne, wie ein Mann, eher nicht gut zu lesen und gut zuzuhören. In dem Augenblick, wo Menschen lernen, nicht zu versuchen, zwischen und hinter den Zeilen zu lesen, sondern einfach erst einmal auf das zu gucken, was tatsächlich passiert, fällt das sehr leicht, sich mit unserer Forschung auseinanderzusetzen. Und ich habe sehr gute Erfahrungen gemacht, auch mit Fabrikarbeiterinnen und Reinigungskräften zu hochkomplexen Konzepten, wie zum Beispiel multipler Konstitution oder doppelte Kontingenz, war zero Problem, damit umzugehen und das auch zu integrieren, weil sie gelernt haben, auf die einfache Referenz des Begriffs zu achten und rauszugehen aus dem Definitionsdenken, wo irgendwas da draußen ist, und stattdessen ihr eigenes Denken und Handeln zu beobachten. Darum geht es am Ende nur. Also ich bin fest davon überzeugt, es gibt kaum etwas, das so simpel funktioniert wie Kybernetik und Systemtheorie.
Und damit sind wir bei der letzten Frage. Was empfiehlst du den Hörerinnen und Hörern da draußen? Was ist ein einfacher, für den Alltag direkt morgen umsetzbarer Schritt, der sie veränderungsstabiler macht?
Damit würde ich gerne auf das Komplexitätsmanagement-Modell gehen, denn da ist der wichtigste Schritt in der Komplexitätsstufe 0 zu finden. Jetzt wird es ein kleines bisschen, wie soll ich sagen, buddhistisch weise.
Okay.
Das kann man jetzt auch als Beleidigung auffassen. Ich unterscheide 6 verschiedene Stufen von Komplexitätsmanagement, also wie Systeme oder Menschen oder Teams mit Komplexität umgehen. Und Frank Habermann und Karin Schmidt haben ein wunderbares Buch zum Beispiel über langsames Denken geschrieben. Da ist das drin. Ich will es aber noch weiter runterbrechen. Wir arbeiten hier mit Krisenberatern zusammen aus Kenia, aus Indien, von den Philippinen. Und die bestätigen das alle, dass sie sagen, wenn du in die Slums guckst oder dir Menschen anschaust, die auf der Flucht sind, wer ist derjenige, der möglichst untraumatisiert und sogar noch mit steigender kreativer Kraft aus Krisen rausgeht? Das sind immer diejenigen, denen es gelingt, diese 5 Minuten Pause am Wegesrand des Lebens zu machen. Und was ich überall sehe, insbesondere in unserer Kultur, das ist jetzt in asiatischen Kulturen gar nicht so weit verbreitet, ist dieses, ich muss unbedingt eine Lösung haben, ich muss unbedingt etwas darüber wissen, ich muss es unbedingt mitteilen, ich muss es unbedingt einsortieren, verorten. Ja, also auch dieses Verorten im kulturellen Prozess, das ständig passiert, jeder muss eine Meinung zu allem haben. Das ist mein Tipp, lasst es einfach mal sein. Ja, setzt euch einfach mal hin und guckt euch mal an, was überhaupt da passiert. Ja, wie bezieht sich Kommunikation auf Kommunikation? Wie bezieht sich Gedanke auf Gedanke? Einfach nur mal da sitzen und es auf sich wirken lassen und mal nicht verorten und mal keine Meinung dazu haben. Das ist der beste Tipp, den man geben kann. Und auch in Krisen. Ich habe da so einige persönliche Krisen erlebt, habe ich auch gelernt, mich daran zu halten, dass ich, also wenn es stressig wird, werde ich sehr ruhig. Dann mache ich erstmal gar nichts. Ja, es sei denn natürlich, der Staudamm bricht oder die Wasserrohrleitung, da muss ich natürlich erstmal das Wasser abstellen, ist klar. Aber dann verfalle ich auch nicht gleich in Aktionismus, sondern sehe erstmal zu, dass ich atme und in Ruhe meine Fakten prüfe und erst dann ins Handeln komme. Ist kein neuer Tipp, der ist so alt, wie die Menschheit Leute hervorgebracht hat, die den jungen Leuten gesagt hat, nun lass mal fünfe gerade sein und guck mal erstmal, was das Universum macht. Oder wie in dieser schönen Szene in Karate Kid 2, wo Mr. Miyagi zu Daniel-san, der auf der Suche nach Okinawa ist, das Tomi-Dorf sucht und es auf der Karte nicht findet. Und Mr. Miyagi dann zu ihm sagt, du sehen morgen nochmal nach. Vielleicht Tomi-Dorf dann sein da.
Ja, also diejenigen, die hier den Podcast dauerhaft hören, werden da wahrscheinlich sagen, oh, der Holger hat dir jetzt bestimmt einen Zehner zugesteckt, damit sie das sagt. Weil das natürlich genau was er auf meine Mühlen ist, ne? Dass wir der Kern von diesem Ding, was Veränderungsstabilität ist und was dann ein großes organisatorisches Modell ist, ist genau diese Souveränität im Moment. Also ja. Eben nicht, und dann sind wir aber eben wieder bei einzelnen Menschen und vielleicht noch das eine Ding, ich habe neulich bei dir gelesen, das fand ich sehr schön, ihr Systemiker sagt ja, Organisation als Ding gibt es gar nicht, sondern Organisation ist die Summe der Kommunikationen der Menschen. Wenn ich es richtig verstanden habe, richtig?
Sowas sage ich nie. Okay. Ich sage, die Summe der Kommunikation der Menschen, also
Organisation Summe, ist Kommunikation.
Ja, korrekt. Es geht bei Organisation in Unternehmen um Kommunikationsorganisation. Aber ich glaube, die Summe habe ich nie gesagt. Okay. Und das würde bedeuten, dass ich eine Ganzheit abzählen könnte. Und das kann ich nicht. Nee, es geht um Reorganisation von Unbestimmtheit. Und dafür muss ich wissen, wenn ich meine Pause mache, worauf ich nach meiner Pause dann auch zu achten habe. Und das heißt, ich brauche die universellen Merkmale komplexer lebender Systeme.
Ja, und wie komme ich aus der Summe jetzt raus? Naja, der Punkt ist, worauf ich hinaus, ne, ist diese Souveränität im Moment. System 1 denken ist etwas, das treibt das, mein Überlebenswille treibt mich ja da rein und sagt, oh Gott, da ist Unsicherheit. Unsicherheit ist bedrohlich. Muss weg, ne? Und gerade wenn ich gestresst bin, dann gucke ich mir auch die Bedrohungen nicht mehr ganz so detailliert an, sondern dann beiße ich die nur noch weg. Dann falle ich in System 1 denken, dann falle ich in das, was wir Drama nennen, ne? Mit dem Drama-Dreieck. Ich versuche, mich selbst aus der Schusslinie zu bringen, ich schiebe die Schuld irgendwo anders hin. Ich bin überhaupt nicht mehr in der Lage, langfristige Dinge zu produzieren, differenziert zu denken, sowohl als auch Verkettungen zu machen oder sowas. Insofern sind wir dann am Ende genau wieder am selben Punkt rausgekommen, wir zwei. Gitta, ich danke dir sehr. Das war eine sehr schöne Unterhaltung.
Sehr gern, danke.
Und auf bald.
Auf bald.
Für euch da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Das war der Podcast Veränderungsstabilität. Heute mit meiner Gästin, der Gitta Pein. Ihr findet sie, wenn ihr sie googelt, Gitta und dann Pein, P-E-Y-N. Oder wenn ihr nach Formwelt sucht und wenn ihr auf LinkedIn oder in der Welt nach, jetzt habe ich das große Wort vergessen, selbstreferenziell, nein, hilf mir, selbst, eben, ich habe es gleich, ko-kreativen Sinnsystemen sucht oder Formwelt, dann findet ihr sie und findet ihre Angebote. Schaut dort vorbei. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.